Ein herzliches Hallo, hier ist Olli Dittschke, hier ist Talking Basketball und ich kann das nicht alleine. Ich würde es nicht hinkriegen, ich brauche Unterstützung und an meiner Seite ist wie immer Stefan Koch.
Hi Olli, ich bin sehr gerne dabei, aber ich muss jetzt dich mal korrigieren. Du würdest das auch alleine hinkriegen.
Ach, weiß ich nicht. Sollen wir es mal probieren? Nein. Wenn du mein Händchen hältst, dann fühle ich mich wohler und dann bin ich sicherer.
Na gut, dann bleiben wir dabei.
Heute sind wir als Kommissare unterwegs. Wir versuchen, auf die Schliche zu kommen. Wir wollen Geheimnisse rauskriegen.
Was?
Ja, Geheimnisse des Erfolges.
Ja, das versuchen wir doch immer.
In die Provinz.
Ach.
Ja, oder nicht?
Ja, natürlich geht's auch um Aktuelles. Aber das Erste, was mir eingefallen ist, ist, das glaube ich, unser heutiger Gast, der jüngste ist, den wir je hatten. Ich glaube, der bislang jüngste war Justus Hollertz. Und ich glaube, der heutige Gast ist der jüngste, den wir bislang hatten.
Kann sein. Obwohl, wenn ich ihn mir so angucke, sieht er ein bisschen älter aus als manche andere, die wir schon hatten. Guter Bartwuchs.
Ja, er hat halt einen beeindruckenden Bart, ja.
Und noch was, vielleicht kommen da welche drauf. Ich habe mal eben mal gegoogelt beim Tessin Kaffee. Wenn man seinen Namen googelt, kommt man auf holländische Lakritz- und Fruchtgummi-Unternehmen. Sehr spannend.
Echt?
Vielleicht weiß er davon gar nichts und könnte sofort mit dem Basketball aufhören, weil er steinreicher Unternehmer sein könnte. Ja, erbmäßig und so. Lakritz- und Fruchtgummis. Was genau das Richtige für einen Sportler.
Ja, genau. Aber
ja, dann frag doch mal die Frage der Fragen, Stefan.
Genau, die Frage der Fragen. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
Ja.
Verrätst du ihn auch?
Mein zweiter Vorname ist David.
Okay. So, und unser Gast kommt aus dem Nordwesten der Republik, hat schon mal ist in einem aufständischen gallischen Basketballdorf groß geworden und lebt jetzt 27 Autokilometer entfernt und spielt dort in einem anderen aufständischen gallischen Basketballdorf. Und jetzt fragen wir ihn einfach mal. Lieber Gast, wer bist du?
Ich bin Luke van Sloten und ich spiele bei Rasser Vechta.
Ja, Luke, schön, dass du dir Zeit mit uns nimmst. Obwohl du in Quakenbrück aufgewachsen bist, hast du ja erstmal Fußball gespielt. Wie dürfen wir uns den Kicker Luke van Sloten vorstellen?
Der Kicker Luke van Sloten war aufgrund seiner Größe immer der Torwart. Also im Feld lief da nicht viel, aber dafür habe ich die Bälle rausgekratzt.
Wie groß warst du denn in deiner Fußballkarriere schon als Kind, als Jugendlicher?
Ich war schon immer deutlich größer als die anderen. Also ich glaube, in der zweiten, dritten Klasse war ich dann schon über 1,50. Also ich war schon ja schnell wirklich groß, sagen wir mal so.
Hattest du ein Torwart-Idol?
Ich könnte jetzt die Familienkarte spielen und meinen Papa sagen. Der war nämlich auch früher Torwart. Sonst, ich glaube, also so richtig Idole damals im Fußball hatte ich nicht, weil ich nie beim Fußball gedacht hätte, dass ich irgendwie höherklassig spielen könnte, sondern das halt deutlich mehr als Hobby gemacht habe als Basketball. Basketball wurde dann halt irgendwann ja mehr zum Beruf dann auch. Und weil mir Basketball einfach besser gefallen hat, habe ich dann Basketball angefangen. Ne?
Ich muss ja noch eine Frage stellen, weil wir waren schnell weg mit den Namen. Normalerweise haken wir da ein bisschen nach. Ich finde ja deinen Namen ja, ich will nicht sagen exotisch, aber nicht unbedingt deutsch. Bist du mal den Stammbaum durchgegangen? Habt ihr irgendwo holländische Wurzel?
Holländische
Wurzeln haben wir. Das könnte ja auch niederländisch sein, ne?
Ja, aber ich weiß nicht ganz genau, welcher von den Vorfahren den holländischen Namen nach Deutschland gebracht hat, tatsächlich.
Und okay. Das mit den Fruchtgummis und Lakritz wusstest du nicht?
Doch, das wusste ich schon.
Schon mal probiert?
Ja, schon mal probiert, aber nicht allzu häufig tatsächlich. Ich glaube, meine Mutter hat das irgendwann mal gefunden und fand das halt ganz lustig und seitdem kennen wir das halt auch, aber nie wirklich was davon gekauft.
Du hast ja gesagt, du hast dann Basketball gespielt, einfach weil du eine größere Perspektive gesehen hast, weil dir es auch mehr Spaß gemacht hat. Und du bist ja eigentlich ganz, ganz schnell durch die Decke gegangen. Ist bei dir in deiner Laufbahn, ich meine, du bist jetzt erst 21 und dann blickt man natürlich noch nicht zurück im eigentlichen Sinne, aber ist bei dir in deiner frühen Jugend vielleicht manches zu früh und zu schnell passiert?
Ja, ich denke schon. Natürlich auch auch da wieder größtenbedingt hatte ich natürlich schnell Vorteile, war größer, aber war auch genauso schnell wie die anderen immer oder vielleicht auch sogar schneller. Hab dann halt direkt immer mit den Älteren gespielt, also mit 2, 3 Jahre Älteren trainiert und auch gespielt und relativ schnell dann mit, ich glaube, 13 war es zu dem Zeitpunkt dann in der JBWL schon vertreten gewesen und kaum wirklich Jugendspiele gemacht, also was heißt kaum, aber weniger als wahrscheinlich jeder andere. Ich habe ein ganzes Jahr NBBL gespielt, als ich in meinem letzten JBBL-Jahr war eigentlich. Und danach immer nur so vereinzelt, weil ich dann schon voll profimäßig bei der Pro A und dann, als wir aufgestiegen sind, BBL 2 Jahre mitgemacht habe. Also das ging alles sehr, sehr schnell. Das war alles, bevor ich überhaupt 18 Jahre alt war. Und ich glaube auch, dass ich natürlich dadurch viel lernen konnte, aber auch nicht unbedingt genug. Ich glaube, dass mir da trotzdem dann noch was fehlt irgendwo. Sich richtig reinzuklinken in den Profibereich ist natürlich dann auch nicht einfach. Aber ich glaube, an sich hätte ich gerne noch ein paar Jahre, was heißt paar Jahre, aber ein paar mehr Spiele gegen auch vielleicht Gleichaltrige gemacht und in meinem Jahrgang. Ich habe auch damals für die Nationalmannschaft schon mit den Älteren gespielt. Also ich war da schon.
Das muss man sich mal vorstellen, du hast deine erste EM mit 14 gespielt.
Ja. Ne?
Also da warst du bei den Älteren dabei, als ihr das Albert-Schweitzer-Turnier gespielt habt, hast du auch wieder mit Jungs gespielt, die 2 Jahre älter waren als du. Also selbst international, das ist ja ein Riesending, das auf nationalem Niveau zu machen, das ist die eine Sache. Aber international mit Jungs zu spielen, die 2 Jahre älter sind zu diesem Zeitpunkt, du hast jetzt so ein bisschen beschrieben, was du so ein bisschen als Nachteile dessen empfunden hast. Was waren denn aus deiner Sicht die Vorteile?
Ich meine, die Vorteile für mich war, ich konnte mich sehr schnell an die Physis gewöhnen, wodurch ich dann, wenn ich dann mal woanders gespielt habe, ich habe natürlich auch viele Spiele dann für zweite Teams gemacht, für Rassa und auch in Braunschweig habe ich dann auch 1, 2 gemacht, dass ich da halt einfach physische Vorteile hatte oder zumindest wusste, wie man mit welchen physischen Spielweisen umgeht und dann halt auch von ganz vielen Spielern einfach kleine Tricks abgeguckt, wie man sich besser frei macht, was man in bestimmten Situationen machen kann. Das in meinem Alter jetzt schon so zu wissen, ist, glaube ich, ein Riesenvorteil gewesen. Mittlerweile ist es ja mein 7. Profijahr, was ich jetzt anfange.
Wahnsinn, mit 21 fängst du dein 7. Profijahr an. Ich glaube, das ist ein komplettes Alleinstellungsmerkmal in Deutschland.
Ja, also wie gesagt, also ein Drittel meines Lebens spiele ich jetzt im Profibereich und da lerne ich natürlich also jedes Jahr von irgendeinem Spieler was Neues. Also ich habe mit so vielen guten Spielern schon zusammengespielt und die verschiedene Spielweisen haben, zum Beispiel ein Braden Hobbs, ein TJ Bray, die halt überragende Passgeber sind und auch scoren können, die einfach alles anders sehen als manch anderer Mensch. Aber auch die Leute, die dann über die Screens kommen, wo ich mir dann abgucken kann, okay, wie kriegen die auf einmal so viel Platz zwischen sich und ihren Verteidiger, um dann über den Screen zu laufen. Also da, das ist halt ein Riesenvorteil gewesen, wenn man das damals schon mit 14, 15 das halt alles mitbekommt.
Und von wem hast du dir das meiste abgeschaut? Von den Jungs, mit denen du zusammengespielt hast?
Ich würde jetzt einfach mal behaupten, von TJ, Austin Hollins, Josh Young, so in meiner Fechterzeit damals. Und in Braunschweig, ich meine, die Teams waren immer sehr jung. Da sind natürlich alle auf dem Pfad, mehr herauszufinden und lernen zu wollen. Aber ich glaube auch da, ich meine, ein Karim Jallo damals, der natürlich eine extrem gute Saison gespielt hat, sich da Sachen abzugucken, wie der besonders mit seinem Drive natürlich extrem effizient ist. Aber auch dann Leute wie Robin Amaze, der auch unfassbar viel Erfahrung hat, auch international, mir da Sachen abgeguckt. Und wie gesagt, Braden Hobbs, der halt wahrscheinlich die meiste Erfahrung und einer der besten Point Guards war, die BBL wahrscheinlich je gesehen hat, habe ich mir von denen wahrscheinlich am meisten abgeguckt.
Du hast deinen Papa erwähnt, Fanny als Fußballtorwart, deine Mama Birgit, deine Schwester Cora, eine ganz großartige Familie. War die Entwicklung des Basketballers Luke van Sloten so eine Art Familienprojekt, vor allen Dingen, als du dann nach Vechta bist und du ja ohne Führerschein ständig Fahrdienst in Anspruch nehmen musstest?
Ja, Fahrdienst musste ich nicht immer in Anspruch nehmen. Ich hatte ja mein Fahrrad. Wind und Wetter hat dann das Fahrrad auch die Wege gemacht.
Was denn, du bist von Quakenbrück nach Vechta auch mit dem Fahrrad gefahren?
Nein, ich meine zur Halle. Zur Halle
ja,
gehen.
Okay.
Aber naja, natürlich, nee, also früh angefangen damit, dass meine Eltern mich überall hingefahren haben und auch bei jedem Spiel, Turnier, Lehrgang irgendwie immer mit dabei waren und meine größten Supporter sind. Und natürlich auch meine Schwester, die dann, als wir dann zusammen nach Vechta gezogen sind, weil mit 16 entweder musste ich halt irgendwo in eine Familie und da dann wohnen, oder wir haben es dann so gemacht, dass meine Schwester mit mir zusammen hierher gezogen ist, die dann in dem Fall quasi mein Sorgerecht hatte, weil als 16-Jähriger alleine wohnen ging halt zu dem Zeitpunkt nicht, war auch für mich nicht vorstellbar. Und ohne die wäre das natürlich alles so nicht möglich gewesen. Also ohne die würde ich nicht hier heute stehen. Besonders auch was für ein Vertrauen die mir geben. Und wie gesagt, der Support, den sie wirklich bei jedem Spiel und auch nach jedem Training und so mir gegeben haben. Das war schon was Besonderes oder ist was Besonderes. Ich weiß noch, als ich damals JBL gespielt habe und erst Regionalliga hier in Vechta, musste nämlich jeden Tag abends um 22.30 Uhr aus Vechta abholen, immer hin und her fahren. Also es ist schon was, was nicht selbstverständlich ist auf jeden Fall.
Dann sag doch mal, wie viel älter ist deine Schwester?
Meine Schwester ist 4 Jahre älter als ich, also die ist jetzt 25.
Ich habe selber 2 Schwestern. Ich glaube, die hätten das nicht so toll gefunden, wenn sie mit mir irgendwo in einen anderen Ort hätten ziehen müssen. Wie oft hattet ihr Konflikte? Wie ging das aus miteinander? Oder ist das nicht die große Geschwisterliebe und der eine oder die andere ist für den anderen da?
Ich sag mal so, in der Zeit, wo wir hier gewohnt haben, hat sie ihre Ausbildung gemacht. Immer wenn ich tagsüber da war, war sie halt arbeiten. Und immer wenn ich abends wiederkam, haben wir uns vielleicht 2 Stunden gesehen, bis wir dann beide schlafen gegangen sind. Und dann war sie morgens früh weg. Ich hatte tagsüber Training, dann war sie halt tagsüber nicht da. Hatte ich abends, wo sie dann wieder kam, hatte ich noch Training. Also wir haben uns nicht allzu viel gesehen, also gab es auch nicht allzu viele Konflikte, zum Glück.
Hat sie denn den Chef raushängen lassen?
Nee, überhaupt nicht. Also das war nicht so, dass sie mir hier und da immer wieder was sagen musste, wie es laufen muss oder wie wir was machen müssen. Das war sehr, sehr konfliktlos und sehr harmonisch, würde ich sagen. Meine Schwester könnte natürlich wieder komplett was anderes sagen, aber so hat sich das für mich auf jeden Fall angefühlt.
Dann noch eine andere Frage. Stefan hat es eben erzählt, du warst ja basketballerisch, hast du immer mit Älteren zu tun gehabt. Warst du komplett in deiner Freizeit nur auf dem Basketballcourt? Hattest du denn auch Freizeit? Hattest du da Freunde? Waren die in deinem gleichen Alter? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also als ich hier war und hier gewohnt habe, die 2 Jahre, mit meiner Schwester, da gab es für mich eigentlich nichts anderes. Das einzige andere, was ich gemacht habe, war nebenbei noch irgendwie die Fahrschule. Aber sonst, wie gesagt, meine Freunde gingen ja noch alle zur Schule. Ich bin ja nicht mehr zur Schule gegangen. Meine Freunde waren alle noch bei der Schule und halt eine halbe Stunde weg und keiner von uns konnte Auto fahren. Das heißt, Freunde sehen war halt immer relativ schwierig. Also in der Woche und dann am Wochenende hast du halt immer 2 Spiele gehabt irgendwie. Bist halt nur unterwegs. Also in den 2 Jahren gab es relativ selten die Möglichkeit, irgendwie meine Freunde aus Quabel zumindest zu sehen. Natürlich, hier in Vechta habe ich dann mit den Teamkollegen auch ab und zu mal was gemacht. Aber ja, Quabenbrück, da die Leute zu besuchen, war schon schwieriger.
Aber war es trotzdem eine Entscheidung, die alternativlos war, von Quakenbrück nach Vechta zu gehen? Oder hast du so ein bisschen gezuckt und gezögert, als das anstand?
Gezögert habe ich nicht eine Sekunde. Also für mich war das relativ klar, dass ich nach der 10. Klasse dann mich auf Basketball konzentrieren will. Die einzige Möglichkeit dann dafür war halt nach Vechta zu kommen. Ich meine, ich hätte mich auch ein Jahr vorher dafür entscheiden können, in Quabenbrück in der Pro B einen Schritt zu machen und zu spielen. Aber ich wollte die größere Herausforderung dann mit der Pro A. Und für mich war das, also Ich habe das nicht einmal hinterfragt oder bereut oder was auch immer. Für mich kam nie was anderes in Frage, als nach Vechta zu gehen und da dann zu wohnen. Wie war dann natürlich dann eine andere Frage, und dass das dann mit meiner Schwester so geklappt hat, war natürlich für mich an sich das Best-Case-Szenario.
Wie ist dieses Ziel für dich eigentlich entstanden, dass du gesagt hast, irgendwann, ich will diesen Weg gehen? Du musstest ja irgendwie einen Impuls gehabt haben.
Also für mich hat Basketball einfach immer unfassbar viel Spaß gemacht. Natürlich, wenn du gut bist, dann macht es noch mehr Spaß. Damals, als ich mit den 99ern in der JBL dabei war, da habe ich kurz vor Saisonstart, weil ich ein Jahr zu jung war, habe ich halt doch keine Lizenz dafür bekommen, um damit zu spielen. War aber trotzdem jedes Spiel dabei, weil ich es einfach so geliebt habe, dabei zu sein, mein Team zu unterstützen. Da war so für mich der Punkt, okay, ich will das halt, ich will auch selber spielen, und es wurde immer besser. Und natürlich, wie gesagt, wir haben Spiele gewonnen, waren einfach extrem gut. Dann kam noch dazu, dass ich dann mit 14, wie gesagt, meine erste EM gespielt habe, mit 15 ein Albert-Schweitzer-Turnier auch. Dann war es für mich eigentlich relativ klar und in Stein gemeißelt fast, dass ich Basketball-Profi werden will, weil ich einfach so viel Spaß daran habe. Ich meine, jeder, der seinen Job macht, sollte Spaß dran haben. Und ich bin zum Glück, oder ich habe das Glück, dass ich Basketball als Beruf machen kann. Und das war für mich, da gab es keine zwei Fragen, warum oder ob ich das machen sollte oder ob ich vielleicht sogar erst noch die Schule zu Ende machen sollte, sondern ich habe gesagt, okay, ich will mich voll darauf konzentrieren und da alles reinstecken, um das Beste dann rauszuholen.
Du bist nach Vechta gegangen. Du hast aber schon international für jede Menge Aufsehen gesorgt. Wir haben gesagt, mit 14 schon die EM gespielt. Du warst Spieler des Jahres in der JBBL, als du jüngerer Jahrgang warst. Du hast mit 16 das Albert-Schweitzer-Turnier gewonnen. Da reden wir vielleicht gleich nochmal drüber. Es gab auch Interesse aus dem Ausland. Du hast dir was in Spanien angeguckt. Warum ist das letztendlich nichts geworden? Warum hast du dich dagegen entschieden?
Damals mit Spanien, also ich wollte erstmal generell den Schritt aus Vechta raus schaffen, weswegen ich dann halt damals nach Braunschweig gegangen bin. International kam für mich einfach, also es hat sich nicht richtig angefühlt. Ich wollte erstmal gucken, dass ich in Deutschland mir was aufbaue, dass ich da mich ein bisschen etablieren kann, da auf das Level komme von damals Pro A, BBL, dass ich da versuche, wirklich mir was zu erarbeiten. Ich habe von Anfang an gesagt, ich würde lieber in Deutschland erstmal was machen als im Ausland. Ich weiß nicht, also kann natürlich sein, dass es so ein, sage ich mal, comfortable Ding ist, dass ich halt lieber in Deutschland bleiben will, weil es mein Heimatland ist. Aber auch damals mit 16, 17 kam das für mich noch nicht in Frage. Es war mir zu früh und zu weit weg. Heute denke ich da ein bisschen anders vielleicht drüber. Aber damals war es einfach, was für mich nicht, ich konnte mir das nicht vorstellen, irgendwie so weit wegzugehen, so in Anführungszeichen früh. Ich meine, es gibt immer Leute, die von Top-Team oder von, sag ich mal, kleineren Teams zu Top-Teams im Ausland wechseln. Aber für mich kam das damals, nicht wirklich in Frage.
Albert-Schweitzer-Turnier habe ich schon angesprochen. Wir hatten hier im Podcast auch zum Teil Jungs vom 98er-Jahrgang, die ja das als erstes gewonnen haben, 2 Jahre, als du es dann geschafft hast. Hatten unter anderem Luis Olindi auch. Die haben alle gesagt, oh, das war was ganz Besonderes. War es für dich das letztendlich auch?
Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, abgesehen von meinem A-Nazio-Debüt, ist das der beste Moment, den ich für die deutsche Nationalmannschaft gespielt habe, das beste Turnier. Und natürlich der Sieg des Albert-Schweitzer-Turniers ist so mit das Größte, was wir bis jetzt, glaube ich, in dem Jugendbereich hatten. Ich meine, dieses Jahr lief es auch extrem gut für Jugendteams und auch für das A-Nationalteam natürlich. Aber davor, als das Albert-Schweitzer-Turnier, wie gesagt, noch nie gewonnen war, und dann, ich war damals selber als U15-Spieler mit den 2001ern, war ich da hatte da einen Lehrgang, und wir haben das da geguckt, dann direkt, und zu sehen, wie gut die spielen, und in dieser Halle, die dann halt gefüllt ist und der Support, der da ist für Jungs, die gerade mal 17, 18 sind. Das war schon was sehr Besonderes und dann 2 Jahre später da zu stehen und als Titelverteidiger das Turnier zu bestreiten und es dann noch zu gewinnen, das war für mich im deutschen Nationaltrikot oder der größte Moment auf jeden Fall.
Du hast aber auch dein erstes A-Länderspiel jetzt erwähnt. Wie war das? Nervös ohne Ende oder?
Ja, also natürlich sehr nervös, weil auf einmal stehst du da mit Leuten auf dem Feld wie ein Andy Obst, wie ein Moritz Wagner, mit den Leuten, die du sonst mal nur im Fernsehen siehst oder gegen Andy hier und da ja schon mal gespielt. Auf einmal stehst du da mit denen und spielst. Da merkst du erstmal, wie gut die sind. Also es ist unfassbar, wie gut die Jungs Basketball spielen können. Das hat einfach extrem Spaß gemacht. Also ich hatte nicht, natürlich war ich nervös, aber ich habe mich nicht unter Druck gesetzt gefühlt, also nichts davon, sondern ich habe einfach gespielt, weil ich wusste, es war mit einer der geilsten Momente, die ich hatte, weil es einfach, es war was ultra Besonderes und dann halt, wie gesagt, das mit so vielen extrem guten Spielern zu teilen, das hat schon richtig Bock gemacht.
Das ist jetzt die Vorlage. Die extrem guten Spieler haben den Weltmeistertitel geholt. Wie hast du die Weltmeisterschaft erlebt? Wir sitzen da mit Chips und Bier und gucken uns die deutschen Teams an. Wie viele Spiele hast du geguckt? Saugst du das auf? Und was nimmst du dir dann persönlich von so einer WM mit, von so einem Titel mit?
Erstmal bedeutet der Titel, dass der deutsche Basketball immer, immer besser wird, was mich extrem freut, weil Basketball in Deutschland nicht so wertgeschätzt wird, wie es verdient hat eigentlich. Ich konnte die Spiele, oder sag ich mal, die Hälfte der Spiele konnte ich ordentlich gucken. Die Spiele, die meistens so morgens waren, so um 9, 10 Uhr, war halt schwer, weil wir halt auch selber mitten in der Preseason waren. Ab der Zwischenrunde, also ich glaube, ich habe kein Vorrundenspiel gucken können. Ich glaube, ab der Zwischenrunde, als sie gegen Slowenien haben sie ja, glaube ich, gespielt. Ich glaube, ab dem Spiel habe ich jedes Spiel, konnte ich ganz gucken oder habe es mir halt zumindest danach nochmal angeguckt, wenn ich irgendwas verpasst habe. Aber ich fand es einfach unfassbar, wie sie wirklich gegen jedes Team einfach ihr Ding gemacht haben. Also es gab meiner Meinung nach nie einen Zeitpunkt, wo die extrem panisch wurden oder so. Die Energie und die Emotionen, die sie da reingesteckt haben, mit Dennis auch einen mega Anführer gehabt. Also einen besseren hätte man sich, glaube ich, für die WM nicht wünschen können. Haben das Ding einfach nach Hause geholt. Einfach, weil sie jedes Spiel das bessere Team waren. Ganz einfach. Also und das, wie gesagt, das freut mich extrem für die Jungs, die dabei waren, weil ich fast jeden von denen persönlich kenne. Wie gesagt, der deutsche Basketball verdient, dass wir so einen Titel jetzt geholt haben, weil es einfach immer besser wird. Also jedes Jahr werden deutsche Spieler besser und spielen auf einem ganz hohen Niveau. Und die Weltmeisterschaft hat das einfach auch gezeigt.
Hat das denn noch etwas mit dir gemacht? Hast du noch eine Portion mehr Motivation?
Ja, auf jeden Fall. Also bei so einem Team und bei so einem Turnier mal dabei zu sein, ist natürlich auch ein Traum, ist auch ein Ziel irgendwo. Natürlich wird es schwer, weil da extrem gute Spieler in diesem Team drin sind, die jetzt auch gerade in ihrer Prime-Phase sind oder auch noch reinkommen. Aber ich glaube, einfach weiter zu arbeiten, dass man auch zeigt, nicht nur das Nationalmannschaftsteam kann Basketball spielen, sondern auch alle anderen, die vielleicht an der Nationalmannschaft kratzen, dass sie auch Basketball spielen können, dass man das einfach national und international auch auf Vereinsebene zeigen kann. Das fände ich cool, wenn wir das weiter so hinbekommen.
Braunschweig hast du schon angesprochen, bist dann mit 18 nach Braunschweig. Die allgemeinen Erwartungen waren hoch, wahrscheinlich auch deine. Letztendlich ist es aber so gelaufen, dass es eigentlich von Jahr zu Jahr für dich eher schlechter lief in Braunschweig als besser. Wie kannst du das Ganze begründen, einordnen? Was ist da passiert?
Also ich bin natürlich mit 18 hin, unter Pete Strobel in dem Zeitpunkt, wo ich mich extrem wohl gefühlt habe, weil Pete einfach jemand ist, unter dem man sich super entwickeln kann, der einen antreibt, aber auch das Vertrauen, das merkst du, dass du unter ihm extremes Vertrauen bekommst. Das hat extrem Spaß gemacht, unter ihm zu spielen, auch mit dem Team, das wir hatten. Dann fast noch die Playoffs erreicht, was ein bisschen schade war am Ende, aber haben trotzdem eine super Saison gespielt. Dann natürlich der Trainerwechsel, der dann kam, wo ich dann in meiner zweiten Saison mich nochmal einen Schritt verbessert habe, tatsächlich, also statistisch, wo es dann aber auch zum Ende der Saison nicht so rund lief und auch das ganze Jahr über schon schwierig war, ich glaube, für unser Team an sich. Also wir haben natürlich das Top 4 im Pokal haben wir erreicht, und dann haben wir im Finale verloren, Halbfinale verloren. Aber die ganze Saison lief schon echt, sag ich mal, sehr unrund. Einfach viele Ups und viele Downs, wo wir dann, glaube ich, am Ende 13. geworden sind, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und dann das Jahr danach, also war an sich, sollte ich eine größere Rolle bekommen, hat dann aber nicht so ganz funktioniert. Habe selber nicht gut performt. Dazu kam dann, dass wir Spiele verloren haben. Der Verein natürlich dann unter extremem Druck stand auch. Also wir waren nach 16 Spielen, hatten wir 2 Siege. Im Hinterkopf zu haben, dass man sowieso nicht gut performt und man will besser performen. Und dann ist man irgendwie in so einer Spirale, wo man ganz schwer wieder rauskommt, weil das ganze Team keinen Rhythmus hat. Wir haben echt lange gebraucht, bis wir es irgendwie hinbekommen haben, richtig zu klicken, wo wir Spiele gewinnen, wo wir konstant unseren Basketball spielen. Und das Jahr lief halt einfach echt nicht gut. Und wie gesagt, dann kam einfach auch der Shooting Slump bei mir dazu, dass ich nicht getroffen habe, dass ich ja einfach nicht gut performt habe. Und dann war es für mich nach dem Jahr, wo ich dann auch, dadurch, dass wir so viele Spiele verloren haben, der Spaß ein bisschen wegging. Ja, kam für mich halt einfach, oder für Verein und für mich selber war dann die beste Lösung, dass wir erstmal getrennte Wege gehen, dass ich jetzt hier halt in Vechta so einen kleinen, ja, Reboot bekomme, wieder ein bisschen zu meiner alten Stärke finde. Aber an sich, ich bin immer noch der Meinung, dass meine Jahre in Braunschweig auf jeden Fall die richtige Entscheidung waren. Und ich bereue nichts von all dem, was passiert ist. Wie gesagt, sonst hätte ich den Schritt nicht gemacht, dann wäre ich vielleicht auch nicht an dem Punkt, wo ich schon war und bin, wenn ich da nicht hingegangen wäre.
Mal eben eine kleine Pause für euch, aber hier eine kurze Werbeunterbrechung, denn wir freuen uns sehr über unsere neue Partnerschaft mit Replay Basketball. Das ist der Online-Shop für Basketballer. Dort bekommt ihr wirklich alles, was ihr für diese wunderbare Sportart benötigt. Schuhe, Trikots oder die Ausstattung für Training, Spiel und Freizeit, einfach alles. Und damit ihr euch draußen genauso über diese brandneue Kooperation wie wir freuen könnt, bekommt ihr exklusiv 10% on top auf das gesamte Sortiment. Nutze den Code TalkingBasketball-10 bei deinem Online-Kauf und schon hast du dein super Schnäppchen. Also einkaufen bei WePlay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder? Apropos hören, dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge.
Jetzt hast du gesagt, Reboot in Vechta. Ist das ein Schritt zurück, um zwei nach vorne zu machen? Oder würdest du den Begriff Schritt zurück überhaupt nicht gelten lassen? Ist das als Intermezzo angedacht, wie so ein bisschen klingt, wenn du Reboot sagst? Oder kann das auch was Längerfristiges jetzt sein mit dir an alter Wirkungsstätte?
Also für mich steht erstmal im Vordergrund, wie gesagt, so ein bisschen zu meinem alten Spiel finden, ja, Selbstvertrauen sammeln. Deswegen habe ich auch die Doppellizenz mit Pro A und BBL, wo ich dann natürlich viel Spielzeit in der Pro A sammle, auf dem, ja, zweithöchsten Niveau, was du ja in Deutschland haben kannst, da viel mit dem Ball auch umgehen darf und soll, so ein bisschen als Leader vorangehen und da auch zu meinen alten Stärken finden und gleichzeitig,
Luke, bevor du weitermachst, zu alten Stärken finden. Du hast natürlich auch eine Verletzung gehabt. Beschreib mal, wie dir es damit im Moment geht.
Ja, also ich hatte im Sommer eine Hand-OP, die mich ein bisschen zurückgeworfen hat, auf jeden Fall. Ich war dann insgesamt mit Vorlauf und dann nach der OP plus Reha war ich bestimmt 10, 12 Wochen raus. Konnte natürlich auch nicht richtig trainieren. Und das hat mich auf jeden Fall zurückgeworfen, auch was Wurf, was Dribbling. Ich konnte mit der Hand nicht viel machen. Das war dann halt auch für mich so ein Thema, okay, danach, wie gesagt, jetzt erstmal vielleicht einen halben Schritt oder einen Schritt zurück machen, um dann hier durch dieses Jahr, dass ich hier dann als Doppellizenz spiele, wieder zwei, wie du schon sagst, zwei Schritte nach vorne machen zu können. Was, glaube ich, in Braunschweig schwieriger gewesen wäre, in einem BBL-Team, was competen muss, was auch wieder dieses Jahr ein junges Team ist, glaube ich, wäre es für mich nicht die optimale Situation gewesen. Und deswegen, ja, der Schritt nach Vechta, um dann, wie gesagt, hier um auch nach der Hand-OP zur alten Stärke zu finden.
Das sind jetzt so die kurzfristigen Ziele. Du hast schon gesagt, vielleicht auch mal ein großes Turnier mit der A-Nationalmannschaft spielen, mittellangfristig. Was hast du so auf dem Schirm für dich und deine Basketballkarriere?
Ja, wie gesagt, dieses Jahr so ein bisschen als Reboot benutzen, hier den beiden Teams in jeglicher Art und Weise helfen. In der Pro A geht es natürlich um den Klassenerhalt mit einem sehr, sehr jungen Team. In der BBL läuft es natürlich jetzt gerade ein bisschen besser für uns. Aber auch da, wenn ich da irgendwo gebraucht werde, da einfach einzuspringen und egal wie viele Minuten das sind, einfach den weiterzuhelfen.
Wie zuletzt im Pokalspiel zum Beispiel gegen Göttingen, wo du da in der ersten Halbzeit ja mal draufgekommen bist und ordentlich Akzente gesetzt hast.
Ja, genau, sowas. Also wirklich für egal welche Minutenanzahl einfach da zu sein und dann aber auch mit 110% einfach versuchen, dem irgendwie zu helfen. Also egal was es braucht oder was es sein soll. Ja, und dann einfach, dass ich vielleicht nächstes Jahr wieder eine konstantere Rolle in einem BBL-Team habe, ob das in Vechta ist oder woanders, aber einfach, dass ich da wieder zu der, sag ich mal, 2020, 2021 Form irgendwie finde, dass ich mich da weiterentwickle, aber auch dieses Jahr. Und dann gucke ich mal, was danach passiert. Also ich habe vor diesem Jahr gesagt, ich will mich voll und ganz nur auf dieses Jahr konzentrieren. Also mit allem drum und dran, was es braucht, um einfach einen nächsten Schritt zu machen.
Nett war, wie du gerade gesagt hast, in der ersten Mannschaft in der Bundesliga läuft es ein bisschen besser. Ihr seid immer noch ungeschlagen, ihr seid als Aufsteiger Tabellenführer. Jetzt lassen wir es weg, dass ihr nur bisher zu Hause gespielt habt und einfach Heimschlag sind. Trotzdem muss man diese Spiele erstmal gewinnen. Wenn man dann den Kader sieht, sind da 6 Spieler, die noch jünger sind als du. Die sind 17, 18, 19. Du bist ja, das muss man sich mal vorstellen, du hast 120 Spiele schon gemacht mit 21. Wie kannst du denen denn außerhalb des Courts, also nicht während des Spiels, auch helfen? Weil du ja auch so viel erlebt hast in deiner Jugend. Wollen die auch deinen Ratschlag?
Ob sie den wollen, weiß ich nicht. Aber hier und da...
Machst du Zwangsberatung oder was?
Hier und da versuche ich natürlich trotzdem irgendwie, wenn ich was sehe, denen weiterzuhelfen. Wir haben natürlich auch genug Spieler, die noch mehr Erfahrung als ich haben, die dann da helfen und dann auch eher was sagen als ich. Aber ich glaube zum Beispiel ein Johann Grünlo, der total durch die Decke geht gerade, der macht seinen Job extrem gut. Der braucht nicht viele Ratschläge, der braucht einfach nur ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Gibt hier und da Situationen auch im Training, wo er dann unterm Korb ist und er beherrscht diese Putback-Tip-Ins extrem gut, aber er muss einfach mal mit dem Dank hochgehen, also darf da auch aggressiver sein. Aber was soll ich da schon sagen? Also der Junge averaged 7 Punkte, 8 Rebounds und 4 Offensiv-Rebounds oder so. Da gibt's nicht viel zu sagen für einen 18-Jährigen. Und ja, der Rest, wir trainieren relativ, oder eigentlich nur mit so 2, 3 Jungs von denen. Und der Rest ist halt in der Pro A. Und in der Pro A rede ich dann deutlich mehr, versuche denen weiterzuhelfen mit Tipps und Tricks, wie es bei mir damals gemacht wurde. Was ich dann von Leuten gelernt habe. Aber die Jungs sind auch alle extrem schlau. Also die spielen mit einem unfassbaren Selbstvertrauen und mit einer Selbstverständlichkeit, die man es nicht von 17, 18, 19-Jährigen erwarten würde oder sollte auf dem Level.
Da sind wir ja journalistisch unterwegs. Dieses Geheimnis des Erfolges, dass ihr auf einmal als Aufsteiger Nummer 1 seid, die Spiele im Pokal gewinnt. Ihr habt ja wieder ein Heimspiel, dann seid ihr Final Four. dann kriegt ihr vielleicht auch noch Heimrecht, dann gewinnt ihr ja sowieso, weil ihr alle Heimspiele gewinnt, dann werdet ihr auch Pokalsieger. So könnte es ja laufen. Ja, was ist denn dieses Geheimnis des Erfolges? Ist es der Rausch des Aufstieges? Auch da habt ihr kein Heimspiel verloren. Überperformt die Truppe oder ist es die jugendliche Leichtigkeit gemischt mit dieser Erfahrung, der gute Mix oder alles zusammen?
Also erstmal glaube ich, dass Heimvorteil ein Riesending ist bei uns. Ich glaube, wir haben die besten Fans der Liga. Wir haben zwar mit die kleinste Halle, aber dafür ist es unfassbar laut da. Der Support ist überwältigend. Und ich glaube auch, dass jedes Team sehr Respekt davor hat, bei uns in der Halle zu spielen. Also ich kann es mir selber nicht ganz beantworten. Natürlich haben wir mit einem Tommy Cousy, der extrem krass performt gerade, jemanden, der uns da teilweise, wie jetzt gegen Göttingen, die Spiele gewinnt. Aber es kann, jeden Tag kann das jemand anderes sein. Ich glaube einfach diese Ausgeglichenheit mit Ballbewegung und wenig Turnover ist, glaube ich, so das Rezept zu unserem, sag ich mal, statistischen Erfolg. Und sonst, ja, einfach die Teamchemie stimmt. Wir haben unfassbar viel Spaß im Training. Wir arbeiten sehr hart und gibt nicht großes Erfolgsrezept, so das ist alles, was wir tun. Und dann, wie gesagt, wir spielen einfach mit viel Selbstvertrauen, lassen uns nicht irgendwie von irgendjemandem unterkriegen. Wir haben natürlich Respekt vor den Gegnern, aber wir wissen auch selber, wie gut wir sind. Ja, und dann gehen wir einfach in die Spiele und spielen unser Spiel. Also wir versuchen uns nicht von den Gegnern irgendwie zu einem anderen Spiel zwingen zu lassen, sondern wir spielen Raster Basketball und bis jetzt funktioniert das halt.
Jetzt habe ich gerade eine Frage im Kopf und weiß ganz genau, wie die Antwort ist. Ich wollte fragen, wohin kann das führen? Da wirst du sagen, weiß ich nicht, wir denken nur von Spiel zu Spiel. Oder?
Also, ja, natürlich, politisch korrekte Antwort natürlich. Aber ich glaube, wenn wir so weiterspielen, wie gesagt, wie du schon sagst, wir haben jetzt noch ein Heimspiel im Pokal zu Hause gegen Bamberg. Bamberg haben wir halt auch schon geschlagen. Ich gehe in dieses Spiel extrem confident rein, dass wir das gewinnen werden. Aber ja, die politisch korrekte Antwort ist, wir denken von Spiel zu Spiel, wir müssen jeden Gegner respektieren und nicht unterschätzen. Ja. Das ist, also mehr kann ich da auch nicht zu sagen. Aber ich glaube, wenn wir so weiterspielen, dann kann es noch einige Plätze nach oben gehen.
Vom
Oder
ersten Platz noch einige nach oben. Wie
nicht
soll denn das
unbedingt den ersten
funktionieren?
Platz, aber einige Plätze vom Power Ranking, was wir bekommen haben.
Okay.
Kurve gekriegt. Jetzt haben wir viel über Basketball schon mal geredet.
Wo steht ihr denn im Power Ranking? Ganz kurz, wo steht ihr denn
Im
im Power Ranking?
Power Ranking stehen wir auf der 12.
Okay.
Ich glaube, wir können auf jeden Fall besser abschneiden, wenn wir so weiterspielen. Klopf auf Holz,
Ja.
aber und wenn alle gesund bleiben, deswegen, ich glaube, mit unserem Basketball kann es, also unser Basketball kann uns, glaube ich, weiterbringen, als wir alle denken.
Liebe Menschen da draußen, wenn ihr geilen Basketball sehen wollt mit einer unfassbaren Partystimmung, geht nach Vechta. Aber jetzt müssen wir als Tourismusbeauftragten Luke van Sloten mal fragen, was kann ich denn eigentlich noch in Vechta machen, wenn ich nicht zum Basketball gehen möchte?
Nicht allzu viel, tatsächlich. Also, Vechta ist halt eine kleine Stadt oder in Anführungszeichen kleine Stadt. Ich meine, 30.000, 35.000 Einwohner ist jetzt nichts Überwältigendes. Ich meine, im Gegensatz zu Fahrburg ist natürlich riesig. Ich glaub, dass ja, das große Highlight sind hier die Basketballspiele. Das ist halt einfach so. Also, wenn du in die Stadt reinfährst, ist da ein Riesenschild, da steht Basketballstadt Vechta. Also, der Basketball wird hier zelebriert wie nichts anderes, außer der Stoppelmarkt. Der Stoppelmarkt ist vielleicht noch ein Stück größer als Basketball hier, aber der ist nur eine Woche im Jahr und Basketball ist ne, 34, 35 Wochen im Jahr.
Für die Kollegen aus Garmisch, das ist so eine große Kirmes, ne? Also,
Das ist eine, ja,
ist euch
das ist
noch
eine
größer als die Wiesen, ne?
ein großer Jahrmarkt ist das.
Ein großer Jahrmarkt. Gibt es eigentlich Fußball in Vechta? Ich wüsste gar nicht, wo spielt denn da der höchste?
Ja, es gibt den VfL Oite. Ich habe aber keine Ahnung, in welcher Liga die spielen.
Aber ein Kino habt ihr auch und eine Kneipe und ein Restaurant. Irgendwas gibt es da doch, oder?
Ein Kino haben wir. Wir haben ein, zwei Bars haben wir hier auch. Wir haben auch ein Schwimmbad.
Ey, das Schwimmbad ist geil. Wie heißt das? Lehmkuhle oder so?
Ich weiß, ich war da noch nie.
Aber ich war schon da.
Aber er sagt, das Schwimmbad ist geil. Ich war da noch nie. Aber du warst schon mal da und weißt nicht, wie es heißt. Also, ja, Wahnsinn.
Luke, wir fragen ja auch immer noch so ein bisschen, ne, nach kulinarischen Vorlieben und so weiter. Meine erste Frage ist, kannst du immer noch so viel essen, wie du es in der Vergangenheit konntest? Also ich will es einfach mal erzählen. Wir waren essen bei Da Seba. Andrea und Sebastiano Sederino, die besten Gastwirte des Abendlands und darüber hinaus. Und Luke van Sloten sitzt als Teenager am Tisch und bestellt sich eine Pizza zur Vorspeise und Nudeln als Hauptspeise. Und die Portionen sind nicht klein. Und ich gucke deinen Vater nur an, der guckt zu mir zurück und sagt ganz lapidar, ist normal, Stefan.
Also, ob ich so viel essen könnte, ja, wahrscheinlich schon. Ob ich es will, eher weniger. Also, Ernährung ist bei mir tatsächlich auch ein Thema geworden über die letzten Jahre, was ich ein bisschen ernster genommen habe, als ich es damals getan habe. Aber ja, so viel kann ich noch essen, werde ich aber wahrscheinlich nicht mehr an einem Stück.
Du hast ja gesagt, deine Mama, Birgit, deine Schwester Cora, haben die dich eigentlich immer verpflegt oder kannst du auch selbst kochen oder hast du das dann vielleicht mal in Braunschweig gelernt?
Natürlich, als ich zu Hause gewohnt habe, hat meine Mutter immer für uns gekocht. Meine Schwester hat dann tatsächlich in Vechta, als wir hier waren, auch abends fast immer gekocht. Also natürlich nicht irgendwie 5-Gänge-Menü, aber halt das, was da war. Und das hat auch immer gut geschmeckt. Wobei jetzt auch nicht mega ungesund. Weil da wurde auch schon drauf geachtet. Und dann natürlich in Braunschweig hatten wir dann mit der Essenskette Dean und David eine Kooperation.
Es redet doch nicht im heißen Brei rum. Sag doch einfach, nein, ich kann nicht kochen.
Nee, pass auf, das ist ja
Du
wichtig.
kriegst eine Kurve.
Wo
Okay.
ich dann, wo ich
Den
dann,
Salat warm gemacht.
wo ich mir dann halt eigentlich jeden Tag konnte man sich da halt eine Bowl holen, ne, mit Reis, Salat, mit Hähnchen und all dem drum und dran. Aber in der Zeit in Braunschweig, habe ich auch kochen gelernt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich gar nicht kochen kann. Natürlich bin ich nicht ein Sternechef irgendwie, aber so, dass ich weiß, was mir gut tut und was halt nicht.
Kann nicht jeder ein Koch sein wie ich?
Ja, also es ist ja im Endeffekt ist es ja nicht schwer. Reicht halt für einen Sportler, ne?
Okay.
Der eine trägt den Namen, der andere ist es wirklich, ne?
Ja, genau.
Was ist sonst mit dir? Musik, Instrumente, was hörst du gerne? Bist du der Kabinen-DJ? Hast du eine Gitarre, ein Klavier und eine Trompete zu Hause?
Ich hab ganz früher, also als keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, habe ich immer mal Gitarrenstunden genommen, war aber auch relativ schnell wieder vorbei. Musik, ja, wie eigentlich jeder Basketballer, so Hip-Hop-Rap, Deutsch-Rap, aber ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwelche Musikrichtungen gar nicht kann, außer Schlager. Da bin ich dann raus. Und Kabinen-DJ, ja, wenn ich denn die Musikbox irgendwann mitbringe. Also wir haben noch keine Musikbox in der Kabine. Da bin ich für zuständig, dass ich eine dahin bringe. Und das kommt auch bald und dann mache ich die Musik.
Woran scheitert es denn?
An meiner Faulheit, die zu kaufen, tatsächlich.
Sehr
An mich.
ehrlich. Sehr ehrlich, keine Ausrede, finde ich gut. Essen haben wir, Musik haben wir, was fehlt noch? Gehst du gerne shoppen? Kleidung, bist du eitel?
Also ich hatte 3 Jahre lang eine Nike-Kooperation, dass ich da halt von denen auch Sachen bekommen habe, wofür ich auch sehr dankbar bin. Ich habe extrem viele Sachen von denen mittlerweile. Deswegen, also ich kaufe relativ selten Klamotten.
Jetzt habe ich ja erzählt, dass ich deine Familie kenne. Ich kenne natürlich auch deinen Patenonkel. Der ist Präsident der HPF. Diese Abkürzung werden wir jetzt hier nicht auflösen. Aber kannst du dir vorstellen, irgendwann einmal Mitglied der HPF zu werden?
Weiß ich nicht. Dafür muss ich erst 45 werden, glaube ich.
Was ist
Dann
das?
überlege ich es mir nochmal.
Ich habe doch gesagt, Olli, wir wollen ja auch mal geheimnisvoll bleiben. Wir werden jetzt nicht auflösen, wofür HPF steht.
Das ist
Aber
aber
der Präsident
genau.
der HPF ist Jens Reumann, Patenonkel von Luke van Sloten.
Hättest du lieber ein anderes Thema?
Nee, ich finde das super. Ich find das lustig, über die Menschen zu reden.
Aber vielleicht kannst du uns sagen, was HPF ist. Stefan will es ja nicht.
Ich glaube, ich lasse es auch lieber. Das ist für alle Beteiligten und besonders für den HPF ist es am besten.
Ich bin jetzt ein bisschen im luftleeren Raum, wenn ich ehrlich bin.
Gut, also ich sag mal so, die HPF werden sicherlich demnächst wieder irgendeine Aktion haben. Ich kann mir vorstellen, aufgrund der Jahreszeit wird es vielleicht ein Grünkohlessen sein.
Ja, kann gut sein.
Gut, aber dabei belassen wir es dann hier auch.
Gerade. Wenn wir seriös, bist du ein Bücherwurm? Hast du einen Buchtipp für uns? Jetzt, wo die
grauen Tage. Ich lese überhaupt keine Bücher. Also okay. Bin ich auch ein bisschen. Das nervt mich auch ein bisschen, dass ich nicht so jemand bin, der gerne liest, besonders weil meine Schwester und meine Mutter in Büchern versinken. Also das ist unfassbar, wie viel die lesen. Und ich würde auch gerne so viel lesen, aber bin ich einfach nicht für gemacht bis jetzt. Also vielleicht kommt das in der Zukunft noch, aber jetzt gerade leider nicht.
So, also Kochen ist so lala. Du holst dir ab und zu mal eine Bowl, haben wir gehört. Musik hörst du eigentlich alles außer Schlager, aber Gitarre ist im Keller, wenn überhaupt. Was war das noch? Was habe ich gerade gesagt? Shoppen auch nicht, weil du kriegst ja alles geliefert. Brauchst du auch nicht. Lesen sowieso nicht. Was ist eigentlich dein Hobby neben Basketball?
Ich habe vor...
Außer HPF?
Da hat er ja gesagt, da steigt er frühestens mit 45 ein. Hat er
ja, wenn HPF mein Hobby wäre, dann mit 45.
Okay. Und bis dahin?
Ich habe, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, vor 3 Jahren habe ich meine Platzreife im Golf gemacht. Ich habe jetzt hier in Vechta 2 Jungs, mit denen ich regelmäßig golfen bin. Einmal nämlich der Spencer Reeves und der Tommy Cousy. Mit denen bin ich wöchentlich auf jeden Fall auf dem Golfplatz unterwegs. Und das ist ein mega Ausgleich dafür, dass man wirklich sonst den ganzen Tag nur zu Hause oder in der Halle ist. Da auf den Golfplatz zu kommen, das macht mir extrem viel Spaß und das ist so mein Hobby nebenbei auf jeden Fall.
Spielt ihr um kleinere Beträge? Also ich meine jetzt nicht so, wie Michael Jordan das früher gemacht hat, wenn er golfen gegangen ist.
Wir spielen 1 Euro pro Loch. Also wenn wir spielen normalerweise so eigentlich 9 Löcher, wenn wir zwischen den Trainings spielen, wenn wir mal einen freien Tag haben, spielen wir auch 18 und dann spielen wir pro Loch 1 Euro.
Du bist ja ein ehrlicher Junge, haben wir festgestellt. Wer ist von euch dreien der bessere Golfer?
Spencer. Spencer ist mit großem Abstand der Beste. Tommy und ich spielen auch immer zusammen, weil Spencer einfach zu gut ist. Also der spielt auch mit seinem Bruder in Amerika den ganzen Sommer, hat auch schon durch seinen Bruder verschiedene Megakurse gesehen. Das ist unfassbar.
Gut, das heißt, der nimmt euch aus, der zieht euch regelmäßig den Euro aus der Tasche.
Der zieht uns regelmäßig die Euros aus der Tasche, leider, ja.
Da haben wir ein Hobby gefunden, Gott sei Dank.
Ja, das ist aber auch echt, also wie gesagt, ist echt was Cooles, wo ich auch echt viel Spaß dran habe, auch wenn ich echt nicht gut bin. Also dauert noch, bis ich auf dem Level bin von Spencer.
Aber du hast doch vorhin gesagt, als es um Basketball ging, wenn man gut ist, macht es mehr Spaß. Also wir wissen, warum Olli Basketball keinen Spaß macht oder weniger Spaß macht dann. Aber dir macht es trotzdem Spaß, obwohl du nicht so gut bist. Hast du da ein Ziel? Hast du da auch einen Ehrgeiz, dich zu verbessern als Competitor, als Sportler?
Ja, auf jeden Fall. Weil einfach dieses Gefühl, den Ball richtig zu treffen und der fliegt so, wie du es willst, ist halt besser, als wenn du ihn irgendwo in den Wald haust und den Ball nie wiederfindest. Und allein die Bälle nicht zu verlieren, ist ein Riesenziel von mir. Ich habe gestern, haben wir gespielt und ich glaube, ich habe auf 9 Löchern, habe ich glaube ich 10 Bälle verloren. Also, und dann die kosten halt auch Geld. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass das jetzt nur aus Spaß ist, sondern Geld verliere ich dann auch noch.
Ja, kann man vielleicht verbinden mit Pilze suchen im Wald, dann hast du wieder ein neues Hobby, ist auch ganz schön. Ja. Ja, aber gibt da schlechtes Wetter, Golfen oder auch mit Gummistiefel aus Friesenerz?
Ist natürlich jetzt nicht optimales Wetter, aber an sich, wenn es nicht regnet, ob es jetzt kalt ist, ist gar nicht mal das Problem, aber solange es nicht regnet, kann man eigentlich immer auf den Golfplatz gehen.
Dann viel Spaß beim Golfen, aber umso mehr in deiner Berufung viel Spaß und viel Erfolg beim Basketball.
Dankeschön.
komplett wieder in die Spur, sowohl mit Hand als auch mit deinen ganzen Skills, wo du da sagst, das ist dein Reboot, da drücken wir alle Daumen dafür. Bleib auf jeden Fall gesund und Grüße an die Familie und nächstes Mal ist die Schwester mit dabei. Da
Ja,
wollen
wir gucken.
wir, da wollen wir mal hören, ob das alles so wahr war, was du so erzählt hast.
Genau. Also, lieben Dank, Luke. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns in den Hallen dieser Republik, mein Lieber.
Das wäre wahr.
In diesem Sinne, alles Gute. Das war Talking Basketball mit Stefan Koch, Olli Dütschke und Luke van Sloten.
Luke David van Sloten, so viel Zeit muss
Luke
sein.
David van Sloten. Wir haben ja was gelernt. Wiedersehen.
Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.